Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Am Anfang der Woche gab es in der NW eine Karikatur. Insel mitten im Meer. Im Hintergrund saß so ein Schiff am Untergehen, ne? Also Schiff am Untergehen. Und ein Überlebender hat sich auf diese Insel gerettet. So, ne? Und dann gab es eine Palme und an dieser Palme hingen 3 Klopapierrollen und er sagte: Mein Überleben ist gesichert. Ja, mein Leben ist, von Klopapier allein wird es nicht abhängen, ne? Jesus hat mal dazu gesagt, ganz interessant, der Mensch lebt noch nicht mal vom Brot allein. Also Brot ist ja schon mal mehr als Klopapier, oder? Also viel mehr. Und Jesus hat mal gesagt, nicht mal vom Brot allein lebt der Mensch. Und anscheinend habt ihr das begriffen, ansonsten wärt ihr nicht hier. Ne? Trotz Corona und solchen ganzen Geschichten und so. Ne? Weil irgendwie in euch jemand was gesagt hat, eine Stimme sagt, hey, der Mensch lebt nicht vom Klopapier allein, vom Brot auch nicht, sondern da brauchst noch mehr. Da brauchst nämlich ein Wort Gottes. Und ich finde es so schön, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Ist was ganz Besonderes. Wir begrüßen auch alle Gäste, die nicht, wo Gottesdienste ausgefallen sind und die heute hier sind. Schön, dass wir mit euch feiern können. Jesus. Und wir segnen hier die Band. Wir segnen uns. Wir segnen die Kranken zu Hause. Wir segnen dir unser Ohr zu hören. Der Mensch lebt nicht von Toilettenpapier. Jawohl. Noch nicht mal vom Brot. Sondern von deinem Wort. Und wir sind hier und das hast du schon irgendwie geschafft, dass wir hier sind, dass wir deine Stimme hören können. Das ist richtig toll. Wir ehren dich darüber. Es ist schön, mit dir zusammen zu sein, mit dir, dem redenden Gott. Ah, Amen. Amen. Ich habe heute mal die Predigt, das Thema noch mal ein bisschen geändert. Ich dachte, das ist so schön aktuell, oder? Was heißt schön aktuell? Das ist so aktuell. Leben und Glauben in Zeiten von Corona, weil ich habe gedacht, das ist auch so ein Fallbeispiel überhaupt für Glauben und Leben. Das ist ja überhaupt klasse, dass Glauben was mit Leben zu tun hat, oder? Hey, das ist schon mal super. Stell dich mal vor, Glauben hätte nur was mit Denken zu tun. Könnten wir in eine Tonne treten, ne? Also das, oder nur was mit Riten zu tun oder mit Hokuspokus oder sowas. Also das wäre ja ganz, ganz schrecklich, so, ne? Sondern dass Gott etwas für uns hat, was eine Beziehung ist mit ihm. Wow, es geht um Vertrauen, ja, eine vertrauensvolle Beziehung, das ist Glauben. Und die bis in unser Alltag, bis in unsere Zeit von Corona hineinreicht und dort seine Wahrheit und Kraft und Liebe entfalten will. Das ist doch mal was für ein Glauben fürs Leben, oder? Und Gott für den Alltag. Also das finde ich richtig schön. Von daher habe ich gedacht, komm, wir machen das mal. Wir lassen uns da mal so ein bisschen drauf ein. Ich habe mehrere Punkte und da sind vielleicht Punkte dabei, die für dich gar nicht interessant sind, aber vielleicht ist so ein Punkt so dabei, wo du sagst nachher irgendwie, ah, Mensch, das macht irgendwas mit mir. Also der erste Punkt ist Glauben und Leben in Zeiten von Corona. Es ist Endzeit. Wir hatten die Predigtreihe, ne? Gerade Anfang des Jahres, das ist ein Ding. Also Endzeit, dieses Thema Apokalypse, das ist eine Offenbarung Gottes von Jesus und der Bibel schon immer war, dass wir in einer Welt zwar leben, wo es Kreisläufe von Werden und Vergehen gibt, natürlich, und von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ja, das gibt es, aber diese Welt hat einen Anfang und hat ein Ende. Es ist eher was Lineares, also dieses Thema Reinkarnation, das ist kommt bei Jesus und so nicht vor. Das ist eine ganz andere Wahrheit, sondern diese Welt ist geschaffen worden, dein Leben und mein Leben ist geschaffen worden, es ist einzigartig und irgendwann ist dein und mein Leben vorbei. Dann gibt's Gericht und Rettung. Oh. Und so ist es mit der Welt eben auch. So, und damit hatten wir uns befasst und ich mache nur so eine kleine Wiederholung. Erinnert ihr euch dran? Das war das Thema, es tobt ein Kampf. Also es tobt ein Kampf und da gibt es in der Offenbarung ja ganz viele so Einzelaussagen zu und Bilder werden, so apokalyptische Bilder, die werden entfaltet und wir hatten uns ein Bild angeguckt von den 4 apokalyptischen Reitern. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Da wurde das, also das ist ja so, das ist so in so Fantasy-Bildern eingehüllt, die aber Gott offenbart hat. Also da kommen so Reiter auf Pferden und die Pferde haben immer eine andere Farbe und dann stehen andere Reiter drauf und immer wenn so ein Pferd kommt, bricht irgendeine neue Katastrophe des Bösen. Der Böse offenbart sich in diesem Kampf immer mehr. Gott offenbart sich auch, aber der Böse, das Böse offenbart sich immer mehr. Und jetzt gibt so vier Reiter. Und ein Reiter, eine Katastrophe, Kapitel 6, Vers, jetzt muss ich gerade gucken, ich habe das heute mal auf iPad, Vers 7, dann brach das Lamm, also das ist Jesus, der eröffnet die Zukunft und immer so in Form von Siegel werden gebrochen und so Bücher werden oder ein Buch wird eröffnet, immer neue Kapitel über die Zukunft wird eröffnet und hier, deswegen da brach Jesus, das Lamm, was ja geopfert wurde, das vierte Siegel auf. Ich hörte, wie die vierte der mächtigen Gestalten sagte, komm, und ich schaute hin, da kam ein leichenfarbenes Pferd. Das ist ein sogenannter Falbe, ja, der ist grau oder beige. Der Chef bei Bonanza damals, also vor Urzeiten, der ritt auch in Falben und hat eine schwarze Mähne, so Falbfarben, ne? So, und sein Reiter hieß Tod und die Totenwelt folgte ihm auf den Fersen. Ein Viertel der Erde wurde in ihre Macht gegeben durch das Schwert, durch Hunger, Seuchen, wilde Tiere. Sollten sie Menschen töten. Das ist nicht Jesus, der diese Pferde schickt, sondern das ist der Böse und das Böse, was in dieser Welt da ist. Und in dieser Endzeit wird das immer mehr zugelassen. Und genau in so einer Zeit oder in so etwas erleben wir, das hat es schon immer gegeben. Aber wenn man die Offenbarungen liest, wir haben uns damit beschäftigt, wird gesagt, diese Art von Bösartigkeit, der Böse, der Mister Dunkel, der Teufel, der Satan, der Durcheinanderbringer, der das kaputt machen will, was Gott an Leben geschaffen hat und schafft, der Widersacher, der Widerspieler, er bekommt immer mehr, es wird immer mehr zugelassen und es wird auch immer größer. Und ein Kennzeichen haben wir damals gesagt, ne? Was lokal war, wird global. Und genau solche Sachen erleben wir jetzt. Ne? Und was klein war, wird größer. Und da gehört Corona gehört mit da rein. Und ich sag mal, von daher wissen wir, das wird nicht die letzte Pandemie sein. Die werden größer werden. Oder? Das ist nicht schön. Ja? Aber es wird kommen. Und wozu dient es? Wir hatten das gelesen, die einen werden über diese Katastrophen Gott suchen. Und die anderen werden Gott verfluchen. Und das werden wir genau erleben. Also wir werden die einen sehen, die werden Gott suchen, die werden sagen, Gott, was hast du hier vor? Was passiert? Gibt's dich überhaupt da drin? Oder sie werden ihn darin suchen. Sie werden Gott suchen. Und die anderen, die werden ihn verfluchen. Die werden, was soll das? Wieso? Warum? Sie werden es versuchen, ohne Gott zu lösen. Und deswegen wird er gegen Ende dieser Welt und gegen das Ende der Zeit das Böse immer mehr zugelassen werden, hatten wir gesehen, damit das immer deutlicher wird und immer klarer wird, was in dieser Welt wirklich Phase ist und wer wirklich was glaubt und wer zu wem gehört. So, und dazu gehört natürlich auch, wenn wir sagen, ja, Leben und Glauben in Zeiten von Corona, das ist auch Leben und Glauben in einer Endzeit. Und es ist immer die Entscheidung, ne? Suche ich Gott oder verfluche ich ihn? So. Und dann gehört aber auch unbedingt damit dazu, dass diejenigen, die Gott suchen werden, die zu Jesus kommen, ihm ihr Leben übereignen und sagen, ab heute bist du Herr meines Lebens und sag mir, rede zu mir und ich will hören. Sag mir, was ich tun soll und ich werde es tun. Ja. Dass Gott auf diese Menschen achten wird. Und mit ihnen unterwegs sein wird. Und er hat ein wunderbares Ziel mit ihnen. Er wird diesen Leuten beistehen und zum Schluss wird er sie retten und er wird sie belohnen. Wer zu Jesus kommt und ihm die Treue hält, dem gilt Offenbarung Kapitel 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, der erste Himmel. Weil irgendwann wird das Spiel hier abgepfiffen. Das wird eingerollt wie so eine Buchrolle. Himmel und Erde. Ja? Aber das ist nicht das Ende, sondern gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann heißt es, und Gott wird bei ihnen sein. Er wird mitten unter ihnen wohnen. Und er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist die Wiederherstellung der Dinge. Glauben und Leben in Zeiten von Corona. Das nochmal sagen. Jo, lohnt es sich wirklich mit zu befassen und sich das nochmal so zu Gemüte zu führen und dem nachzugehen. Zweiter Punkt. Ich glaube, Leben und Zeiten von Corona bringt es nochmal auf den Punkt. Wer oder was bestimmt mein Leben? Das ist so eine Fortführung von dem ersten Punkt. Wer sitzt auf meinem Thron? Wo höre ich hin? Wem gehorche ich? Wo suche ich meine Orientierung und meine Lebenskraft her? Sitzt auf meinem Thron Geld, Gesundheit, Krankheit, Angst? Also, was ist so mein lebensbestimmendes Ding, wo ich mich nach ausrichte und was mich prägen darf? Oder sage ich, auf meinem Lebensthron sitzt Jesus? Damit sind noch nicht erstmal alle Fragen geklärt. Aber ich gehe mit Jesus in die unterschiedlichsten Fragestellungen hinein. Umarme ich jemanden, ja oder nein? Gehe ich dahin, ja oder nein? Wie mache ich das? Also egal was, ich glaube, diese Zeit, die wir erleben, und wir werden noch ganz andere erleben, ich glaube, das ist, ich sage jetzt mal, zum Lernen. Da werden noch ganz andere Katastrophen kommen. Nicht, weil ich das weiß, sondern das wird uns offenbart. Das wird uns gesagt. Also wird es so sein. Ich glaube, dass wir bisher auch wirklich verschont. Stell dir mal vor, was haben die in Afrika in letzter Zeit an Ebola gehabt? Hat uns das wirklich gekümmert? War ja woanders. Oder? Ist das nicht schrecklich? Heuschreckenkatastrophe in Ostafrika. Wir nehmen das wahr? Das ist wie in einem anderen Film? Macht mich das an? Jetzt ist die Krankheit im Bünde. Jetzt sind zwar nur 3 Fälle bisher, aber alle in Alarm. Ne? So, und aber es, warum? Ich glaube wirklich, dass nur noch mal klar wird, wer sitzt auf meinem Lebensthron. Lukas Kapitel 12, da hat Jesus auch so eine, ich greife nur mal so eine Spielart davon raus, hat Jesus folgende Geschichte erzählt. Lukas Kapitel 12, Vers 15. Dann sagte er zu allen, die da waren, gebt acht, hütet euch von jeder Art von Habgier. Kann Habgier, Geld, Mammon auf meinem Lebensthron sitzen? Ist das gesellschaftlich adäquat? Würde ich sagen, ja, auf den Lebensthron unserer Gesellschaft sitzt das garantiert. Also, der hat auch, Habgier hat da auch ihren Platz. So, ne? Und er sagt hier, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus Besitz. Wenn das auf dem Thron sitzt, wir denken, es könnte unser Leben gewährleisten, sichern. Aber er sagt, hütet euch vor jeder Art. Denn, es ist, muss ich mal vorstellen, der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz. Auch wenn er noch so groß ist. So, ne, und dann erzählt er so eine passende Geschichte dazu, wo immer größer. Und da habe ich gedacht, ja, also das muss man mal sagen, wahrscheinlich wird unser Geld, unsere Welt, da gibt es so verschiedene Götzen, glaube ich, die auf unsere Welt so auf den Thron gesetzt werden wollen. Aber Besitz, Reichtum, Geld und so, das ist auf alle Fälle einer der ganz großen Anwärter, die auf unseren Thron wollen. Und dem wir auch ganz gerne dort auch gesellschaftlich Platz einräumen. Das geldbestimmte kapitalistische Lebenskonzept fällt uns zunehmend auf die Füße. Weil dieses Konzept hat doch auch nicht nur zunehmende Gottlosigkeit mit sich gebracht, auch in Deutschland, hat damit aber auch zunehmende Säkularisierung, also Verweltlichung, eben Entgöttlichung, mit sich gebracht, hat damit auch eine Gewinn- und Besitzmaximierung mit sich gebracht, oder? Weshalb haben wir denn die Globalisierung? Weil wir Völkerfreundschaften haben wollen mit den Asiaten? Weil wir die Afrikaner so toll finden? Weil wir schon mal immer mal mit denen feiern wollten und essen wollten. Ne, dann können wir die Grenzen aufmachen, wir können es haben. Das wollen wir nicht, weil genau unser Götze in Gefahr ist. Gesellschaftlich. Das muss jetzt nicht für dich gelten. Aber gesellschaftlich das mal einzuordnen, muss man sagen, das hat es doch alles mit sich gebracht. Und genau das fällt uns doch jetzt auf die Füße. Diese Dinge. Das hat doch vieles mehr mit sich gebracht. Am besten sollten ja Ehepaare mal so eine 200%-Stelle besetzen, oder? Finde ich. Also gesellschaftlich, ich finde es nicht. Aber gesellschaftlich ist auch, weißt du was, das Beste, was ihr machen könnt. Er arbeitet voll und sie arbeitet auch voll. Ne? Ist doch, wenn du mal die Gesellschaft fragen würdest, unsere Wirtschaftsleute, unsere Politiker, die würden sagen, Leute, wir werden weniger und so und wir müssen eine höhere Effektivität, wenn wir unseren Wohlstand hier noch irgendwie behalten wollen. Also am besten du und wir nehmen dir das Kind auch schon mit 3 Monaten ab. Musst dich nicht mehr drum kümmern. Wirklich, das machen wir. Geh du arbeiten. Sieh zu, dass das Rad läuft. Irgendwie. Ja? Wir machen alles irgendwie, versuchen wir das irgendwie hinzukriegen, aber nicht heiraten, zusammenbleiben, noch irgendwie Kinder, noch viele Kinder. Nein! Nein! Das wird dein Reichtum schmälern. Nicht machen. Wenn du arm werden willst, hab viele Kinder. Mach es. Das ist doch genau das, was unsere Gesellschaft proklamiert, oder? Genau. Dann haben wir die Scheidung, das führt zu Kleinstfamilien. Übrigens, auch diese Gewinnmaximierung führt unweigerlich zu einer Verstädterung. Das ist unweigerlich. Die Städte weltweit wachsen, boomen. Wir reden weltweit von einer Landflucht. Weil immer mehr Macht konzentrieren, immer mehr Hochtechnisierte und Firmen brauchen immer mehr Leute, zieht in die Städte, ne? Dass da riesige Slums entstehen, eine wahnsinnige Armut, ja. Das wird doch in Kauf genommen. Und wenn wir jetzt über Pandemien reden, ja, wo ist das der geeignete Nährboden? Ja, nicht in alten Höfen. Ja, nein, in Städten, wo viele Menschen, das kann auch nach alten Höfen mittlerweile kommen. Also, das kriegen wir hin. Ich bin ja auch global vernetzt. So, ne? Wir sind ja auch irgendwie, das geht ja auch alles hin und her. Ich bin ja ein Teil dieser Gesellschaft. Aber was bringt es mit sich? Es bringt nicht nur eine Verstädterung mit sich, es bringt Angst mit sich, es bringt ein Horten, es gibt einen Diebstahl von Desinfektionsmitteln auf Kinderkrankenstationen. Wie abgefuckt sind wir? Muss man mal ganz deutlich sagen. Wenn du, also ich brauche kein Desinfektionsmittel, sage ich mal. Aber ich glaube, in Bethel, in einem Kinderkrankenhaus, ich glaube, da werden sie gebraucht oder da werden sie geklaut. Das ist, wer sitzt auf dem Thron? Reichtum, Geld. Habgier. Jesus warnt uns davor eindringlich. Ihr wisst das. Ich weiß das. Aber ich finde, es ist trotzdem nochmal gut zu hören. Weil man wird ja so unsicher, ne? Also, ich sag euch mal ganz, ganz bewusst. Wir haben verzichtet, dass Marion arbeiten ging. Das ist eine richtige Gewinneinbuße. Wir haben gesagt, wir machen Familie, wir machen 4 Kinder. Wir nehmen sogar noch ein wunderschönes Mädchen an. Und feiern Familie. Das kostet einem Geld, oder? Ja? Ja, sag doch mal, kostet einem das Geld, ja oder nein? Ja, endlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Und da ist die Ausbildung wahrscheinlich noch nicht mit drin, weil wenn du noch die Ausbildung finanzieren musst, ne, ich sag mal, man muss aber wissen, 800 Euro im Monat mal 12 sind 10.000 Euro im Jahr. Mal 5 sind 50.000 Euro, schon mal nur für die Ausbildung. Wenn es in 5 Jahren schaffst, im Studium meine ich jetzt, ne? Also nicht bei einer, okay? So. Und ich finde das so schön, auch bei euch Leute zu haben, und ich sehe euch ja, die mit Jesus Entscheidungen getroffen haben in dem Bereich. Miteinander, verantwortlich, aber auch mit Jesus. Ganz unterschiedlich. Aber immer auch ein Blick auf, wir wollen Ehe leben, wir wollen Familie leben. Ich kenne euch ja. Das finde ich so schön. Das ist so wertvoll. Und in solchen Krisen wie jetzt merken wir doch, oder? Das ist doch ein Segensrückfluss, wo ich heute sage, Halleluja. Was hat Gott uns schon auch so auf richtige Schienen gesetzt vor Jahren und Jahrzehnten? Dass wir auch ein Stück weit des Segens erleben können, den wir heute erleben, okay? Also, Ich finde zum Beispiel, ich sag mal, Gott hat uns als Gemeinde von Anfang an auf die richtige Schiene gesetzt. Wir haben gesagt, kein Megabaum, Streuobstwiese, kleine Gemeinden. Wenn wir heute über 100 wären, hätten wir geschlossen, hätten keinen Gottesdienst. Ist es so? Wir haben unsere Kleingruppen. Wir haben gesagt von Anfang an, weil Gott Kleingruppen wichtig sind, machen wir auch Kleingruppen. Selbst wenn wir diesen Gottesdienst nächste Woche oder so schließen müssten, weil es eine behördliche Anordnung gibt, was machen wir dann? Machen wir uns Kleingruppen. Ist das nicht klasse? Ich bin auch Gott so dankbar, dass er uns aufs Land verfrachtet hat und nicht irgendwie in Downtown oder so. Ich finde es irgendwie, denke ich, Gott, du hast da irgendwie, wir sind klein, ja, aber es ist wie so eine kleine Vase. Wir hatten diese kleine goldene Vase, ne? Und wo dieser Goldstaub rauskommt. Wir sind klein. Ja, wir hatten gerade Mitgliederversammlungen, haben auf Gott gehört, und das war einer der Bilder. Wenn du in der Gesellschaft sagst, big is beautiful, ist doch völlig klar. Schulen größer, Krankenhäuser größer. Ne? Jetzt denken wir, Krankenhäuser größer. Ja, langsam haben wir die Probleme damit, ne? Merken, das wird auch nicht einfacher. Solange die Sonne scheint und alles gut geht, geht es. Aber ich fand es so schön, dass Gott sehr wohl uns Dinge mitgeben kann, wo er sagt, hey, auch small is beautiful. Sowohl als auch. Achte auf mich, höre auf mich. Und wenn Gott uns irgendwann das Signal gibt, macht Megagemeinde, machen wir Megagemeinde. Okay, ist doch völlig klar. Aber bisher hat er es nicht gesagt. Und wir können uns darüber freuen, dass wir ihn haben, dass wir ihn hören können. Wir können uns freuen, dass wir ihn hören können und es machen können. Wir haben Kleingruppen und die sind so super. Die sind so klasse. Das ist doch ein Geschenk, oder? Von uns ist keiner muss alleine sein. Kann immer jemand anrufen, wir essen miteinander, wir können feiern, du kannst dem Kranken die Cola vorbeibringen und die Chips, wenn er sie braucht oder was anderes und ihm die Hände auflegen und beten. Das ist doch, ach Freunde, es ist so schön. Gott ist so gut. Okay, also wer oder was bestimmt mein Leben? Was sitzt auf meinem Thron? Und wir hören die Stimme Jesu. Wir leben von seiner Gnade. Wir tanken seine Liebe, seine Kraft, auch seine Wahrheit. Wir befehlen uns seiner Führung an. Wir erfahren auch, was wir tun sollen. Und wir tun seinen Willen. Und es ist gut. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. 5, Vers 24. Ja, ich habe mir heute vorgenommen, ein bisschen mehr Bibel auch, weil der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Ich habe gedacht, heute lesen wir mal ein bisschen Bibel. Müssen wir durch. Amen, sagt Jesus. Ich versichere euch. Wenn Jesus sagt Amen, ich versichere euch, dann legt er mal gerade seine Hand nochmal ins Feuer für uns. Für das, was er jetzt sagt. Jetzt lege ich mal meine beiden Hände ins Feuer, sagt Jesus. Und jetzt hört gut zu. Alle, die auf mein Wort hören, auch bei Familienplanung, auch bei Finanzplanung, auch bei wie viele Arbeitsstellen machen wir denn als Ehepaar? Alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, nämlich der allmächtige Gott, die haben das ewige Leben. Und ewig ist ja nicht nur ein Zeitbegriff, es ist ein Qualitätsbegriff und Zeitbegriff. Die haben das volle göttliche Leben. Heute und in alle Ewigkeit. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen. Und das unvergängliche Leben erreicht. Wenn wir heute unser Leben Jesus anvertrauen und sagen, Jesus, dir gehört meine ganze dreckige Vergangenheit, aber auch meine ganze Zukunft. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir meinen Familienplan, meine Zeitplan, meinen Besitz, auch mein Dienen und nicht ihn. Ich bringe es dir. Du darfst mich führen. Die heißt es, die haben jetzt schon heute das ewige Leben, das unvergängliche Leben erreicht. Ist das nicht? Wer sitzt auf meinem Thron? Ist das noch eine Frage? Mehr davon, Jesus. Amen, sagt er nochmal. Ich versichere euch, im nächsten Satz nochmal, jetzt legt er nochmal seine Füße mit ins Feuer. Ne? Die Stunde kommt und jetzt sagt er, ja, sie ist schon da. Also das kann jetzt schon anfangen, dieses Leben, dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes, nämlich seine, hören werden. Und wer sie hört, wird leben. Der wird jetzt schon leben. Wie der Vater der Geber des Lebens ist, so hat er auch dem Sohn, nämlich ihm, verliehen, Leben zu geben. Nämlich heute schon. Da würde ich mal sagen, wow, das ist mal eine Botschaft. Das ist mal irgendwie, da lohnt es sich morgens für aufzustehen und ne, um mal hinzuhören und sagen irgendwie, ja, Angst kann kommen, oder? Das kann wie ein Überfall, wir wissen gar nicht, wo die herkommt. Die kann mitten in der Nacht zuschlagen. Und dann kommt der Sohn Gottes, kann in dein Leben reintreten, in dein kleines Leben auf dem Sofa in der Wedekindstraße. Wohnung unten links. Und wo alle schlafen, sieht er dich und er spricht dir Leben zu und den Sieg zu. Das ist auch mal eine Nummer, oder? Aber richtig gut. Drittens, Jesus hat die Kranken und Aussätzigen berührt und geheilt. Markus Kapitel 1, Vers 40 bis 44. Ich lese das vor. Das ist so schön. Auf dem Hintergrund, stell dir mal vor, Jesus begegnet jetzt so einem schwer Corona-Lungeninfizierten. Ne? Jetzt mal, so, damit, das mal einfach so zu hören und wahrzunehmen. 1, Vers 40, Markus. Einmal kam ein schwer Corona-Lungeninfizierter zu Jesus. Ja, hier ein Aussätziger. Warf sich vor ihm hin und auf die Knie und bat ihn um Hilfe. Da musst du euch mal vorstellen, der warf sich vor ihm hin auf die Knie und bat ihn um Hilfe. Wenn du willst, sagte er, kannst du mich gesund machen. Die einen werden Gott verfluchen und die anderen werden ihn suchen. Es ist interessant, Leute erleben Schicksalsschläge. Und ich kann euch sagen, nach ein bisschen Pastorentätigkeit mit vielen Menschen, die einen suchen Gott und die anderen verfluchen ihn. Und hier, der ist aussätzig, der durfte nicht mehr in der Familie leben, der durfte nicht mehr im Dorf leben, der musste vor den Dorftoren leben. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie schrecklich. Das ist Corona im Endstadium, da will keiner mehr was mit dir zu tun haben. So. Und der wirft sich vor Jesus, der könnte Gott verfluchen, aber nein, er sucht Jesus. Kannst du mich gesund machen? Jesus hatte Mitleid mit ihm. Ey, jetzt lest das mal auf dem Hintergrund, was uns gerade bewegt. Wer hat Mitleid? Jesus. Ich bin krank, ich bin hochinfektiös. Keiner will mehr, ich bin abweggesperrt in irgendeine Quarantänestation oder so. Wer hat Mitleid mit mir? Mal auf alle Fälle Jesus und ein paar Menschen, Gott sei Dank auch noch, aber hoffentlich, aber er streckt jetzt die Hand aus und berührt ihn. Ein Aussätziger, der hatte eine Hautkrankheit, die hoch ansteckend war und der durfte nicht berührt werden. Berührung. Was macht Jesus? Berührt ihn. Ich will, sagte Jesus, ich will, dass du gesund, sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Und dann schickt Jesus ihn weg und sagt niemand ein Wort davon, sondern geh zu den Priestern, lass dir deine Heilung bestätigen und bring ein Opfer, so wie Mose es vorgeschrieben hat, zur Wiederherstellung der Reinheit. Die Verantwortlichen sollen wissen, dass ich das Gesetz ernst nehme. Man muss sagen, auch die Priester hatten damals wie so eine gesundheitliche Funktion. Also die mussten feststellen, ob jemand gesund oder krank war. Also es geht nicht gegen Ärzte oder Arztwesen beim Glauben. Nein, überhaupt nicht. Wir arbeiten mit denen zusammen. Wir respektieren, das ist ein Geschenk Gottes. Halleluja, wir beten für sie. Ja? Und Jesus macht es auch. Aber wer ist der wirkliche Hammer in dieser Geschichte? Meint man nicht der Priester, sondern Jesus. Okay. Also ich erlebe es nicht immer, dass ich für Leute bete und sie werden sofort gesund. Nein. Manchmal erlebe ich es. Aber ich möchte es immer erleben, dass ich die Freiheit habe, Kranke zu berühren. Und dass ich Mitleid empfinde. Und ich sag mal, das hat Jesus für jeden von uns. Dass wir Mitleid empfinden können. Und so stark, dass wir die Angst verlieren und Kranke berühren. Und vielleicht kommt dann noch dieser Nachbrenner, wo er sagt, so, jetzt leg ihnen noch die Hand um und bete für sie im Namen Jesu. Wir haben heute Abendmahl gefeiert. Wir hatten gestern ein super Seminar zum Thema Abendmahl. Habt die Freiheit, Kranke zu besuchen und mit ihnen Abendmahl zu feiern. Fahrt hin, fragt sie. Sollen wir dich besuchen? Nehmt von mir aus auch ein bisschen Saft und Brot von hier mit. Könnt ihr auch von zu Hause machen, ist doch egal. Aber dass wir mit ihnen zusammen sind, Gemeinschaft haben, dass sie Barmherzigkeit spüren, dass sie Nähe spüren, Versorgung spüren. Und dann habt doch auch die Freiheit zu fragen, darf ich für dich beten? Das war wahrscheinlich Anfang dieser Woche. Die Zeit rast so. Bin ich im Auto, das Handy klingelt im Auto, hab dann so eine Freisprechanlage. Und jemand, der bei den Bauernhof Kids uns hier helfen wollte, wir haben jetzt Bauernhof Kids mit den Kindern, der wollte hier was machen, ist kein regulärer Mitarbeiter, der musste operiert werden. Und deswegen konnte er jetzt nicht kommen, wollte sich abmelden. Und jetzt bin ich im Auto und dann gibt mir Gott doch wirklich ein, Jesus gibt mir ein, nachher frag ihn, ob du für ihn beten darfst, jetzt im Auto. Ich telefoniere nicht gerne beim Autofahren, das mache ich gar nicht gerne, ne Marion? Nee, mache ich gar nicht gerne. Und das ist doch ein Ding. Und jetzt, ich kenne ihn gar nicht so groß. Wir haben schon mal was zusammen gemacht. Ist ein sehr sympathischer Mann. Aber gib Jesus mit diesen Gedanken, bete für ihn. Versteht ihr? Freisprechanlage. Und dann habe ich gesagt, du, pass mal auf, was hältst du denn davon? Also du hast, und du tust, hast uns schon so viel Gutes getan und so beschenkt als Bauernhofkids. Ich würde dir auch gerne was schenken. Ich würde gerne für dich beten. Aber jetzt im Auto, während des Fahrens, ist das für dich okay? Am Telefon? Und er sagte, ja. Und dann habe ich für ihn gebetet. Und irgendwann war ich hier auf dem Hof. Also so lange habe ich nicht gebetet. Also es war hier vorne auf der Straße fing das erst an. Oder so, ne? Und dann war jetzt so eine Pause. Jetzt siehst du die Reaktion nicht, ne? Wie geht's denn damit? Also ich Amen. Und jetzt war so Pause. Und da habe ich gedacht, und das war der Moment, wo ich dachte, was hast du gemacht? Versteht ihr? Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Also ich wusste, wie geht's dir oder so. Mir fiel wirklich, weil ich so auf einmal so einen Schrecken kriegte. Ich kriegte den Schrecken. Und dann sagt er, das hat mich so berührt. Es ist so schön. Hey, Jesus hat Kranke berührt. Lass uns auch Kranke berühren. Körperlich und seelisch. Wow. Viertens, das hohe Gut geistlicher Gemeinschaft werden wir nicht so schnell aufgeben. Geistliche Gemeinschaft, so wie wir sie hier haben, das kann auch zu zweit oder zu dritt sein. Da geht es gar nicht um eine Größenordnung. Das werden wir nicht so schnell aufgeben, weil es ein ganz, ganz hohes Gut ist. Das geht sogar so weit, dass das Thema Handauflegung, Hände auflegen, das ist Berührung, Körperkontakt, dass das laut Hebräer Kapitel 6, Vers 2 einer der Grundelemente des Glaubens ist, des Lebens mit Gott ist und miteinander. Das ist ein Grundelement. Warum ist Handauflegung ein Grundelement? Wenn ich jemanden die Hände auflege, Olli, darf ich das mal gerade? Okay, alles gut, bleib sitzen. So, vielen Dank. Wenn ich ihm jetzt auflege, guck mal, was passiert jetzt? Beschreibt das mal, was seht ihr? Was empfindet ihr? Nah, Vertrautheit. Vielleicht Wärme, ich habe gerade eine kalte Hand.
Ich wollte gerade sagen, deine Hand ist jetzt mal kalt.
Aber was macht es mit dir oder mit uns?
Das ist, ich glaube, man nimmt schon Kontakt zueinander auf da, ne?
Auf einmal blickt man sich auch an.
Ja.
Wisst ihr, vielen Dank, Olli, dass ich das machen durfte. Wisst ihr was? Wenn es darum geht, wie lebe ich denn mit Gott? Dann werde ich beten, ich werde Abendmahl machen oder so, aber ich werde vor allem intensive geistliche Gemeinschaft haben. Dafür steht Handauflegung. Dafür steht beim Hebräer Kapitel 6, da werden die Grundelemente des Glaubens aufgezählt. Und am Anfang geht es um den Start, wie kriege ich einen Start, nämlich durch Umkehr und Glauben an Gott. Und dann geht es, wie lebe ich jetzt mit Gott weiter? Da gibt es Taufe und Handauflegung. Und das steht dafür, Glaube soll praktisch gelebt werden. Glaube ist keine intellektuell-spirituelle Übung auf dem Sofa. Das kann ich auch machen. Ja, auch. Aber es ist vor allem intensive geistliche Gemeinschaft. Zweierschaften, Kleingruppen, Gottesdienste. Wir teilen das Leben miteinander. Wir beten füreinander, fragen, darf ich dir dabei die Hand auflegen? Wir drücken einander. Jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Ich habe das nochmal nachgeschlagen. Also Handauflegung, das ist so, damit fängt es an. Ne? Das geht aber noch weiter. Ich glaube, was ich so gefunden habe, was ich jetzt am herausforderndsten fand, das war wirklich der heilige Kuss. Der heilige Kuss, das gehörte unter Christen damals mit dazu. Jetzt, ich zähle es jetzt nur mal auf die Stellen, die ich gefunden habe. Und ich lese auch eine nochmal spaßeshalber draus vor. Römer Kapitel 16, Vers 16, 1. Korinther 16, Vers 20, 2. Korinther 13, Vers 12, 1. Thessalonicher 5, Vers 26, 1. Petrus 5, Vers 14. Da merken wir, das wird nicht nur einmal erwähnt. Merkt ihr? Und jetzt, ich greife mal eine Stelle raus. Vielleicht mal 1. Petrus 5, Vers 14. Die habe ich gar nicht selber gelesen in der Vorbereitung. Habe ich nur aufgeschrieben, weil ich sie gefunden hatte. Jetzt lasse ich mich mal selber überraschen. Bei 1. Petrus muss man ein bisschen hinten suchen. 1. Petrus. So, Kapitel 5. Was habe ich gesagt? Vers 14. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Dem Zeichen eurer Verbundenheit als Brüder und Schwestern. Ist das Körperkontakt? Ist das Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft? Wir haben uns den abgewöhnt, weil er nicht unserer Kultur entspricht. Ich glaube, die Franzosen, Südamerikaner haben da zum Beispiel viel, also ich, das kenne ich, Franzosen kenne ich nicht so, in Südamerika habe ich gelebt. Ich weiß aber, dass viel, man nimmt sich immer mit links, rechts, links oder so war das so, ich weiß gar nicht mehr, schon so lange her, aber so überhaupt ein Kuss als Zeichen, wir machen meistens die Umarmung hier bei uns, die ich sehr schätze. Die ich sehr schätze. Und einfach nochmal so zusammengefasst, geistliche Gemeinschaft ist ein so hohes Gut mit Körperlichkeit, dass wir das nicht so leicht aufgeben sollten. Freiheit, darüber zu denken und zu gucken, wie wir es machen. Aber ich es nicht mache, wisst ihr, was ich befürchte? Ich befürchte, unsere Gesellschaft sicherlich zu Recht, ganz bestimmt, hat gerade so ein paar rigide, auch heftige Maßnahmen erlassen. So, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wann werden die wieder aufgehoben, unter welchen Umständen? Der Idealfall wäre ja, dass nach Ostern die Fallzahlen zurückgehen würden. Das wäre ideal, ne? Fallzahlen gehen zurück und jetzt sagt man, Schule kann wieder stattfinden. Was machen wir denn, wenn die Fallzahlen ansteigen bis nach Ostern? Wer hat dann den Mut zu sagen, wir dürfen uns wieder umarmen? Wir dürfen uns wieder so treffen? Versteht ihr, was ich meine? Ich will jetzt gar nicht sagen, so oder so. Was ich nur sagen will, jeder muss auf Jesus hören und seine Stimme. Aber ehe ich zu schnell etwas canceln würde, würde ich, glaube ich, noch mal überlegen, was cancel ich denn da und wie mache ich das und wie kriege ich denn den Wiedereinstieg? Weil ich glaube, den Wiedereinstieg kann man auch mitkriegen, wenn man sagt, die Fallzahlen erhöhen sich, zwar, aber ich habe eine neue Freiheit, ich mache es jetzt auf einmal dann doch wieder. Kann ja sein. Aber egal wie, geistliche Gemeinschaft werden wir hier so schnell nicht aufgeben. Wenn uns das nicht erlaubt wird oder so oder andere Umstände, dann können wir, wenn wir es vielleicht anders organisieren. So, ne? Wenn wir, machen wir nur noch Kleingruppen oder wenn man nur noch bis 30, wenn die ersten 30 werden reingelassen, machen wir Gottesdienst, sagen wir. Ja, doch, nein, das werden wir nicht machen. Und dann sagen wir irgendwie in anderthalb Stunden können die nächsten 30 kommen oder so, keine Ahnung. Ich weiß es ja noch nicht. Aber das kann ich euch sagen, wir werden sie nicht so schnell aufgeben. Das ist ein so hohes Gut. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Von Toilettenpapier auch nicht. Aber ich glaube, Liebe und Umarmung, hey, davon kann man auch leben. Selbst wenn das Brot schmal wird. Das kann einen sehr wohl in einer Tiefe berühren, die manch anderen Missstand vielleicht nicht vergessen lassen, aber entdramatisieren. Ja, 5. ist natürlich werden wir die Obrigkeit und die Ordnung anerkennen. Römer Kapitel 13, 1 bis 2 ist da nochmal ein schönes Beispiel für, ein schöner Text, gerade für so eine Situation. Also hier geht es nicht um die Fragen, würde ich jedenfalls sagen, mit denen Leute wie Bonhoeffer und so im Dritten Reich gekämpft haben. Ist so ein Unrechtsregime, was, ich sag mal, dämonisch ist, antigöttlich, antichristlich ist, sollte man dem noch folgen? Das ist eine ganz andere Frage. Da sind wir jetzt nicht. Sondern wir sind einfach in einem mehr oder weniger nochmal Normalzustand, also es ist nicht antigöttlich, sondern die Regierung bemüht sich eigentlich, eine Ordnung zu wahren, wiederherzustellen, Chaos zu ordnen. Und genau da sind wir und glaube, da sind wir auch auf alle Fälle bei Römer Kapitel 13, 1 bis 2. Vielleicht geht sogar die Aussage da auch drüber hinaus, das kann man überlegen, aber ich sag mal, für unsere Situation passt sie auf jeden Fall. Alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Wow. Also, Schulleiter sagt, keine Schule, also kann ich sagen als Eltern, ich kann mich darüber aufregen, was soll ich denn jetzt machen? Aber er sagt, keine Schule. Es ist erstmal akzeptiert, oder? Ja, und wenn uns gesagt wird, hier keine Gottesdienste mehr, sagen wir, ist erstmal akzeptiert. Dann sagen wir, Jesus, und jetzt gib uns Kreativität. Ja, und ich glaube, da ist noch viel mehr möglich, als wir bisher ausgelotet haben. Aber grundsätzlich, und wir beten auch für sie. Das gehört mit dazu. Wir erkennen sie an als von Gott eingesetzt in solchen Fällen. Also sagen wir jetzt, beten wir auch für sie. 1. Timotheus Kapitel 2,2 für Regierung, Behörden, Menschen im Gesundheitswesen, auch Firmenchefs. Die müssen ja weitreichende Entscheidungen für ihre Angestellten treffen. Haben auch eben schon im Gottesdienst gemacht. Macht das weiterhin. Wir haben montags, immer einen montagsmorgens Gebetskreis. Ja, also wer im Moment nicht zur Arbeit gehen darf, wäre eine Alternative, trifft sich bei den Friesens zurzeit um 9:15 Uhr wöchentlich, kann auch mal verlegt werden, da gibt es so eine WhatsApp-Gruppe. Also wenn ihr sagt, hey, ich möchte vermehrt auch mit anderen für diese Regierung jetzt beten, Gelegenheit. Viele von euch haben Zweierschaften, treffen sich als zwei Männer oder drei Männer, Minigruppen oder auch bei den Frauen. Nehmt das doch nochmal neu mit rein, wenn ihr es noch nicht habt, dafür auch zu beten, auch für alle staatlichen Behörden, dass da gute Entscheidungen getroffen werden fürs Gesundheitswesen und so weiter. Wer keine Zweierschaft hat, fang eine an. Starte jetzt, es ist ein super Zeitpunkt. Es muss dein Familienleben überhaupt nicht kaputt machen. Du kannst vor der Arbeit beten. Ne? Du kannst nach der Arbeit beten, du kannst irgendwie, zu zweit findet man viel schneller einen Termin. So, und vielleicht sagst du, okay, diese Krise, ich möchte auch für unser Land, für die Welt einstehen und ich fange jetzt an zu beten. Einfach mal vielleicht für diese Zeit. Und sagst, wir beiden beten so lange, bis die Krise entwarnt ist. Dann ist vielleicht ein super Einstieg, da jetzt mit anzufangen. Kleingruppen, ja, haben wir mit drin, dafür zu beten, auf jeden Fall. Ja, das sechste und letzte ist, fand ich auch nochmal wichtig bei dem Thema, wir sollen einander nicht richten, wie wir damit umgehen und auch wie wir darüber denken, sondern wir sollen einander lieben, achten und uns gegenseitig unterstützen, auch den anderen in seiner Meinung unterstützen, Umarmung, ja oder nein, freundliches Lächeln, ja oder nein, kommen oder nicht kommen, da sollen wir nicht richten, sondern einander lieben, achten und unterstützen, Erkenntnis ist ein Stückwerk, ist immer ein Bruchteil, auch etwas Subjektives. Noch haben wir keine letztendgültige objektive Erkenntnis. Die werden wir haben, wenn wir bei Gott sind. Dann werden wir das haben. Aber bis dahin haben wir das nicht. Und dann wird gesagt, Liebe ist das Größte und Wichtigste. So, und jetzt habe ich noch mal ein bisschen Text dazu, weil ich fand diesen Punkt doch noch mal richtig wichtig. Auch so in dieser Frage ist, weil ich glaube, werden noch irgendwann andere Katastrophen auf uns zukommen. Dann ist ja immer die Frage, wie machen wir es? Und dass wir das mitnehmen, ja, ich muss mir meiner Meinung gewiss sein, aber ich möchte den anderen in seiner Meinung nicht verachten, sondern ihn da ehren und auch schätzen. Römer Kapitel 14 ab Vers 13. Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Ich finde einfach mal gut, das nochmal zu hören, oder? Hören wir auf damit. Muss mich nicht über andere aufregen an der Stelle. Es gibt unterschiedliche Erkenntnisse und auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Situationen. Vielmehr seid kritisch gegen euch selbst. Seid ihr deiner Meinung noch nicht ganz so gewiss? Ist auch noch Stückwerk. Wenn ihr euch im Glauben stark fühlt und vermeidet alles, was einem Bruder oder einem Schwester Anstoß bereitet oder sie zu Fall bringen kann. Ne? Also das soll man vermeiden, was den anderen belästigt. Und man müsste jetzt weiterlesen, Vers um Vers um Vers. Das geht weiter bis Kapitel 15, Vers 6. Und den Schluss lese ich nochmal vor. Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch. Ich finde es so schön, dass Geduld, jetzt brauchen wir wirklich Geduld, auch als Gesellschaft, dann brauchen wir echt Geduld. Das ist nicht schnell vorbei. Der euch schenkt Geduld und auch Mut, nicht in die Angst, in die Angstfalle zu gehen, sondern da mutig zu sein. Gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Christus gemäß ist. dann werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Lasst uns einander nicht richten, sondern Liebe üben, einander achten. Und wenn wir das miteinander machen, dann werden wir miteinander nachher Gott als Vater die Ehre und Herrn die Ehre geben. Dann kommen wir genau dahin, wo wir hin sollen, dass wir nachher alle vor dem Vater sehen und stehen und sagen, Jesus, du bist so gut. Auch in der Unterschiedlichkeit bist du so gut. Da bist du auch so, so gut. Corona ist eine Zeit der Erschütterung. Ist es. Es wird nicht die letzte sein. Es werden mehr kommen und es werden größere kommen. Für uns gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dinge zu lernen. Und auch darin, Jesus und Gott mehr kennenzulernen, wie er wirklich ist.
Ist das dafür denn da, würdest du das sagen? Weil manchmal frage ich mich, warum müssen wir da durch? Warum ist diese Endzeit denn da? Warum gibt es die Offenbarung? Ist das nochmal, weil Gott uns da wirklich nochmal so herausfordert und uns kennenlernen will?
Ich glaube, die Dinge sollen klar werden. Das ist ja irgendwie, wenn Dinge in eine Krise kommen, werden sie klar. Ne? Wenn man als Betrieb in eine Krise gerät, was passiert dann? Wird erstmal alles in Frage gestellt, normalerweise. Und man sucht wirklich, was ist wirklich Wahrheit. Wenn Ehe in eine Krise gerät, gerät alles ins Wanken, sehr schnell. Und man fragt sich, was trägt wirklich? Und ich würde es so auch sehen. Wer sitzt wirklich auf dem Thron? Wer hat wirklich das Sagen? Wer hat wirklich die Kraft zu retten? Wer hat uns wirklich lieb? Wer ist wirklich der Böse? Also Corona kann auch dazu führen, dass wir wütender werden. Auf dem Mr. Dunkel. Sag ich, du Schweinehund. Ne? Mörder und Lügner seit Anbeginn dieser Welt. Der wird auch gerichtet werden. Er wird verlieren.
Das hat man gar nicht so erzählt mit dem Teufel und mit dem Mr. Dunkel. Ja? Das traut sich ja gar keiner mehr richtig auszusprechen, dass er nämlich der Gegenspieler ist. Als ich letztens das mal angesprochen habe, da haben die mich angeguckt und haben gesagt, oh, Jesus ist, Gott ist allmächtig, Jesus ist allmächtig, der hat eigentlich gar keinen Gegenspieler. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt hast du aber was Komisches gesagt. Wir spüren Mr. Dunkel. Und wir kennen Gottes Gegenspieler und natürlich ist Gott allmächtig, ja. Aber trotzdem ist da das Böse und das rauszukriegen, ist das jetzt Gottes Stimme, die zu mir spricht oder ist das Mr. Dunkel, der zu mir spricht, finde ich ganz, ganz schwierig. Und du kannst da eigentlich nicht frei so drüber reden, wie ich das jetzt hier bei euch mache, weil da wirst du nämlich komisch angeguckt, wenn du da das so aussprechen würdest.
Freiheit! Aber die Frage war doch, und ich finde das ein schönes Beispiel von dir, dass angesichts der Umstände für dich die Dinge nochmal klarer werden. Du sprichst sie aus. Okay? Das ist ein Next Level. Und man kriegt auch die Reaktion und dann denkt man, ja wieder, bin ich richtig oder bin ich falsch? Und das ist auch gut so. Ich glaube, dazu dient das, dass die Dinge werden klarer werden, auf den Punkt. Die einen werden Gott suchen, die anderen werden ihn verfluchen. Und Gott ist für uns und das wird auch klarer werden. Und ich finde, es ist schön, dass sein Leben, dass wir es heute schon erleben können. Wir können es erleben. Ich finde, unsere Gemeindegeschichte hat ganz viele Geschichten, wo wir sagen können, wir können es erleben. Es ist so schön. Komm, lass mal aufstehen. Und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, sie bewahren unsere Herzen, unsere Sinne in Jesus Christus. Und von ihm her kommt Wahrheit und Kraft und Liebe und Freundlichkeit und Mut. Der Sieg, das Leben bis in alle Ewigkeit. Wir ehren ihn und jeder, der einstimmt, sage Amen.
Amen.
Amen. Amen. Hey, euch eine schöne Zeit.